Deutschlandradio Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
Willkommen zu Breitband mit Vera Linz.
Und Markus Richter, und wir widmen uns heute einem Problem, einem schwerwiegenden Problem, das man manchmal hat, wenn man amerikanische Serien schaut. Soll man in kleinen Dosen gucken, jedes Mal, wenn eine neue Folge herauskommt und man sie sich manchmal auf dubiosen Wegen besorgt hat? Oder warten, bis die ganze Serie erscheint und dann alles auf einmal mitnehmen? So oder so werden Serienfans das Gefühl, ich möchte, dass es niemals aufhört, gut nachvollziehen können, denn in dieser Woche ist die letzte Folge der Erfolgsserie Breaking Bad erschienen. Nein, keine Angst, wir werden das Ende nicht verraten.
So groß ist die Suchtproblematik allerdings nicht, wie von Markus beschrieben, denn wer mit Breaking Bad oder Homeland oder wie sie alle heißen durch ist, der fängt einfach eine neue Serie an. Denn die werden auf dem US-amerikanischen Fernsehmarkt wie am Fließband produziert und das auch noch mit durchschlagendem Erfolg. Welche Rolle spielt das Internet beim Siegeszug der US-Serien? Haben die Fans, die nicht nur im Netz schauen, sondern dort auch kommunizieren, sich austauschen und eigene Handlungsstränge entwickeln, den Hype erst richtig verursacht?
Das ist eine der Sachen, die wir in der Sendung klären wollen, um uns dann einem weiteren Phänomen zuzuwenden, das ebenso süchtig machen kann, könnte man sagen. Das Spiel Grand Theft Auto 5 ist gemessen am Umsatz das erfolgreichste Computerspiel überhaupt. Und um dieses Spiel ist jetzt eine Diskussion entbrannt und die dreht sich hauptsächlich um eine einzige, aber ziemlich brutale Folterszene. Wie sind die verschiedenen Positionen dieser Diskussion einzuordnen? Darüber sprechen wir auch hier in Breitband und starten zu guter Letzt selbst eine kleine Serie. Mir doch egal, Netzpolitik für Lustlose, dazu am Ende dieser Sendung mehr.
Und in der Netzmusik sagen wir heute dem Sommer Ade und reisen quer durch alle Jahreszeiten direkt zum Winter. Der erste Song erinnert uns an die süße Leichtigkeit des Sommers und kommt aus der kreativen Feder von Dani Itis aus dem sonnigen Barcelona. Sunday Carnival heißt das Stück von Bass Culture Player.
Thank you.
Auf den Partys nach der Emmy-Verleihung Ende September kursierte ein Witz unter den Anwesenden. Viele andere Nominierte seien gar nicht erschienen, um ihren Preis abzuholen, weil sie stattdessen die vorletzte Folge der Erfolgsserie Breaking Bad geguckt hätten. Die lief nämlich zeitgleich auf dem Sender AMC. Was den Scherz noch besser macht, die Serie bekam an diesem Abend auch einen Emmy als bestes TV-Drama des Jahres.
Breaking Bad ist nur ein Beispiel für den Siegeszug US-amerikanischer Serien, der eigentlich schon vor 10 Jahren begonnen hat, aber jetzt an einem Höhepunkt angekommen zu sein scheint. Denn auch im Homeland, Game of Thrones, The Wire und unzählige andere Serien hat sich ein wahrer Hype entsponnen. Und der entsteht nicht nur durch kluges Marketing der Produzenten, sondern auch durch die Fans und ihre Aktivitäten im Internet. Lennart Pyritz hat sich mit dem Netz- und Fanfiction-Experten Christian Schiffer unterhalten über soziale Netzwerke und Online-Angebote, an denen sich immer mehr Menschen mit dem Serienvirus infizieren.
Und wenn wir über Serien reden, kommen wir natürlich an einem nicht vorbei. Das ist Walter White, die Hauptfigur aus Breaking Bad, der wir hier gleich begegnen werden.
I am not in danger, Skyler. I am the danger. A guy opens his door and gets shot and you think that of me? No. I am the one who knocks.
Millionen Menschen haben die Verwandlung des Walter White vom schüchternen Chemielehrer zum rücksichtslosen Drogenhersteller in Breaking Bad verfolgt. Bis in die Feuilletons der Zeitungen und auf wissenschaftliche Symposien hat es die US-Serie über Moral und Gewalt gebracht. Auch in Deutschland. Und das, obwohl sie im regulären Fernsehprogramm ein Nischendasein fristet. Der Ausbruch des Hypes um den Ausbruch des Bösen hat sich vor allem im Internet vollzogen. Der Netzexperte Christian Schiffer spricht in dem Zusammenhang vom globalen Sofa.
Wenn wir eben sowas wie Breaking Bad uns anschauen, wo natürlich vielleicht nur 10 Millionen Leute vor amerikanischen TV-Geräten saßen, aber es natürlich einen weltweiten Hype gibt, daran sieht man schon, dass eben das Internet da eine recht wichtige Rolle spielt.
Da sind zum einen die Kommentare beim Schauen der Sendung. Ehemals nur in trauter Runde auf dem Sofa geäußert, werden sie jetzt über Twitter innerhalb von Sekunden in alle Welt verbreitet. Dazu kommt die umfassende Nachbetrachtung der Serien. In Blogs werden verschiedene Theorien diskutiert, Vergleiche zu anderen Werken gezogen, Handlung und Figuren katalogisiert.
Es gibt ja zum Beispiel von Game of Thrones ein eigenes Wiki und genauso so ein Wiki gibt es auch für Breaking Bad und natürlich gibt es auch eins für The Wire.
God, this America, man.
Da werden halt alle Charaktere aufgeführt. Es gibt bei The Wire dann, da gibt es eine kriminelle Organisation, da gibt es dann ein Organigramm, was darstellt, wie diese Organisation in Staffel 1 ausgesehen hat, wie sie in Staffel 2 ausgesehen hat. Und das wird natürlich auch von Fans gemacht. Also Fans tragen dann dazu bei, auch diesen Kosmos sich leichter zu erschließen.
You gotta keep the devil.
Gleichzeitig erweitern Fans im Internet diesen Kosmos unaufhörlich, machen ihn interaktiv und unsterblich. Durch Fanfiction. Das bedeutet, Millionen von Freizeitautoren schreiben ihre Lieblingsserie online fort, geben Randfiguren eine komplexe Biografie oder erfinden neue Handlungsstränge.
Es gibt zum Beispiel von Herr der Ringe ein sehr beliebtes Fanfiction-Buch, das heißt The Last Ring Bearer, wo Herr der Ringe erzählt wird aus Sicht von Sauron, also aus Sicht der Bösen.
In anderen Varianten werden Frodo und Sam zum schwulen Liebespaar.
I'm going to Mordor alone.
Of course you are. And I'm coming with you.
Oder Bella aus der Twilight-Saga zieht kurzerhand ins sonnige Florida, um die lichtscheuen Vampire hinter sich zu lassen. Selbst das renommierte Magazin The New Yorker veröffentlichte Fanfiction zu Breaking Bad auf seinen Internetseiten. Dass der sofortigen und weltweiten Verbreitung der Serien keine Sprachbarrieren im Weg stehen, dafür sorgen die Subtitlers.
Das ist tatsächlich eine eigene Szene, die auch sehr, sehr leidenschaftlich ist. Also es ist nicht so, dass dort Geld fließt, sondern das sind wirklich Fans, die möglichst vielen Leuten das auch zugänglich machen wollen und die eben sozusagen im virtuellen Raum da auch Anerkennung dafür bekommen.
Die Aktivitäten der Fans im Internet bewegen sich oft in einer rechtlichen Grauzone. Manche Autoren wehren sich gegen Fanfiction als Ideenklau. Serien werden kostenfrei gestreamt oder illegal heruntergeladen, bevor sie im eigenen Land offiziell verfügbar sind. Allerdings nehmen selbst Filmschaffende das Ausmaß der Piraterie offenbar als Gradmesser für die Beliebtheit einer Geschichte und ziehen daraus Schlüsse für ihre Vermarktungsstrategie.
glaube, einer der Produzenten oder zumindest Regisseure von Game of Thrones hat das als großes Kompliment wahrgenommen, dass Game of Thrones die meist illegal heruntergeladene Serie der ganzen Welt ist.
Eines ist klar: Der Stern der aufwendig produzierten US-Serien geht nicht vor passiven Konsumenten auf. Über die Strahlkraft der Geschichten entscheiden auch die Diskussionen und die Kreativität der Fans im Netz. Oder, um es mit den Worten des innerlich zerrissenen Kriegsveteranen aus der Terrorismusserie Homeland auszudrücken:
My name is Nicholas Brody and I'm a sergeant in the United States Marine Corps. By the time you've watched this, you'll have read a lot of things about me, about what I've done.
Ja, Markus, oder besser nein, ich sage dir jetzt nicht, in welcher Szene in Homeland Nicholas Brody darüber resoniert, was die Menschen gehört haben, was er getan haben könnte. Das musst du selbst schauen.
Puh, spannend. Lennart Pieritz war das über den Serienvirus in sozialen Netzwerken. Dass die zum Erfolg der US-Serien einiges beigetragen haben, ist unbestritten. Doch wie wichtig ist eigentlich diese Fankultur im Internet für den Durchbruch von Serien wie Breaking Bad oder Homeland? Darüber haben wir mit dem Medienwissenschaftler Ivo Ritzer gesprochen.
Und er forscht am Institut für Film, Theater und empirische Kulturwissenschaft an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Und zuerst haben wir ihn gefragt, warum einige US-amerikanische Serien so erfolgreich sind, was ihren Kultstatus und ihre Bekanntheit ausmacht. Welches ist dafür der Hauptgrund?
Ja, man könnte ja sagen, dass viele der US-amerikanischen Serien, insbesondere die, die auf dem Pay-TV laufen und dort produziert wurden, ein eigenes Genre inzwischen konstituieren. Ein Genre, das sich durch eigentlich einen Verzicht auf Rücksichtnahme auszeichnet. Das heißt, es ist ein Format, in dem häufig komplexe Geschichten erzählt werden, mit Handlungen über mehrere Folgen, teilweise sogar über mehrere Staffeln hindurch und auch nicht jede Folge am Ende so mit einem Feel-Good-Gefühl enden muss, ne? Sondern da auch durchaus ein Mut zur Drastik besteht, speziell auch, wenn wir über das Pay-TV sprechen, was die Darstellung von eher tabuisierten Inhalten, Sex and Crime, anbelangt.
Ist es nur erfolgreich im Sinne von, dass es eine große Aufmerksamkeit erregt oder, weil Sie es auch gerade angesprochen haben, es wird von Pay-TV-Sendern produziert, ist das auch ein wirtschaftlicher Erfolg für die Fernsehsender?
Na, unbedingt, aber ich denke, die beiden Komponenten bedingen sich auch gegenseitig, ne? Also einerseits die Komplexität des Erzählens ist ja ein Distinktionskriterium, also etwas, was Aufmerksamkeit sichert, ebenso wie auf der anderen Seite die Darstellung von, ne, sagen wir mal, anrüchigen Inhalten. Und wir müssen natürlich da auch nochmal differenzieren, wie es bestellt ist um die amerikanische Fernsehlandschaft. Dieser wirtschaftliche Erfolg, der bemisst sich nochmal anders, ne? Mit Blick auf die großen Networks und mit Blick auf die Pay-TV-Sender. Den großen Networks, denen geht's um Marktanteile und Reichweiten für ihre Werbezielgruppen. Die Networks versuchen zu eruieren, welche demografische Gruppe sie erreichen können und dann, ob das zu erwartende Publikum groß genug ist, dass sich ein Projekt rechnet. Das ist bei den Pay-TV-Sendern anders, die eben nicht Rücksicht nehmen müssen auf ein geeignetes Werbeumfeld. Wenn sie eine sehr drastische Serie haben, dann ist wahrscheinlich ein Werbekunde für Fitnessjoghurt nicht unbedingt dafür prädestiniert, Geld auszugeben, um in diesem Kontext genannt zu werden. Es geht den Pay-TV-Sendern nicht darum, Programme zu produzieren, die möglichst viele Zuschauer erreichen, wobei sie natürlich auch sich freuen, wenn mehr zu sehen als weniger. Aber sie setzen eher auf Programme, die so eine individuelle Qualität besitzen.
Also sie setzen darauf, Abonnenten zu bekommen, die das genau, im Grunde durch ihre Abos finanzieren.
Genau, und auch ein Abonnentenpublikum, das Stammpublikum bleibt, ne, das treu bleibt und deshalb auch das Abonnement verlängert, wenn vielleicht mal ein Titel, eine Serie nicht so besonders gut ankommt.
Nun kommt ja da noch hinzu, dass diese Serien auch inzwischen ein Netzhype geworden sind. Und natürlich sind Fans seit jeher die besten Multiplikatoren für die Beliebtheit einer Serie, selbst wenn sie nur im Fernsehen zu sehen war. Und es reichte einfach anzuschalten und dann im Büro davon zu erzählen. Das hat sich durch das Netz natürlich jetzt noch gesteigert. Was hat denn das Internet an Möglichkeiten für die virale Verbreitung beigetragen, mal abgesehen davon, dass man die Serien nun weltweit sehen kann?
Also es lässt sich sicher als Perspektive formulieren, dass Fernsehen und Internet immer stärker zusammenwachsen. Das zeigt sich auch daran, dass sie inzwischen sogar letztendlich auf denselben Geräten stattfinden. In den USA leider ist es so, oder bisher ist es nur dort der Fall, dass es den sogenannten Chromecast auf dem Markt gibt, ein Produkt von Google. Das ist ein Internetstick. Ne? Man kann nicht nur in den Fernseher diesen Stick einführen, sondern auch in Computer, Tablet, Smartphone natürlich, die dann als Fernbedienung, wenn man die Analogie ziehen möchte, funktionieren. Wir müssen natürlich auch den Blick richten auf die Streaming-Dienste, die immer weiter auf dem Vormarsch sind. Das heißt, dass Fernsehen häufig gar nicht mehr über die traditionelle Apparatur stattfindet, sondern tatsächlich im Netz sich ereignet, was dann teilweise zu der paradoxen Situation führt, dass viele Zuschauer eigentlich eine Serie gar nicht mehr mit einem spezifischen Sender assoziieren.
Ist es denn so, dass es für die Serienmacher was anderes ist, so eine Serie zu produzieren, wenn sie für einen globalen oder kanalübergreifenden Markt arbeiten, statt nur für einen einzelnen Sender? Also ändert sich da irgendwas in der Produktions- und Schreibweise?
Ich bin mir da nicht sicher. Ne? Wenn wir auf, inzwischen muss man sagen, ein klassisches Medium richten, ne? den Film und in speziellerweise den Hollywood-Film, dann war es ja immer auch schon so, ne? dass dort auf einen globalen Markt abgezielt wurde. Aber vielleicht ist das Erfolgsmodell, ne? von Hollywood und der amerikanischen Medienkultur gerade darin zu sehen, dass auf der einen Seite das möglichst abstrakt gehalten wird, die Konflikte, ne? man könnte auch sagen, universellen Anspruch besitzen, auf der anderen Seite aber dann doch auch spezifisch nationale oder US-kulturspezifische Inhalte produziert werden, ne, sodass man auch etwas über das Land erfahren kann und das interessant wird für Zuschauer, die eben nicht in den USA leben.
Wir haben im Beitrag vorhin gerade gehört, es gibt eigene Wikis, wo die Serie analysiert wird, es gibt Fanfiction, wo Leute dann die Serie weiterschreiben. Ist das wichtig für den Erfolg einer solchen Serie oder geht es da eigentlich nach wie vor nur darum, dass es möglichst viele Leute gucken?
Ich denke, eher Zweiteres ist der Fall. Die Rolle von Fanfiction würde ich nicht zu sehr gewichten. Fanfiction gibt es ja seit den 30er Jahren, also mitnichten ein Phänomen der Bildmedien. Man könnte schon argumentieren, dass das in den 90er Jahren mit dem Aufkommen von Internet nochmal eine neue Qualität erreicht hat. Aber ich würde auch da nicht von einem Massenphänomen sprechen.
Aber mal abgesehen vom Fanfiction, das Netz wird ja sozusagen auch noch weiter benutzt. Also zum Beispiel, indem sich Leute über die Serie, über das Gesehene austauschen oder indem sie versuchen zu interpretieren, was denn wohl im Hintergrund passiert oder was in der nächsten Folge passieren wird. Ist das auch egal?
Ich denke, dass die Kommunikation, die früher klassischerweise im Büro am Kaffeeautomat stattgefunden hat, natürlich verlagert hat zum großen Teil. Wobei ich nicht sagen will, dass diese Kommunikation nicht auch stattfindet. Wir arbeiten ja alle hoffentlich immer noch auch in Büros. Aber Plattformen wie Facebook und Twitter sind hier natürlich Begleiter des Alltags geworden. Denke ich schon, dass sich auch dort nochmal die Diskussion auch intensiviert hat, sicherlich.
Würden Sie sagen, dass Serien nach wie vor auf passive Zuschauer ausgerichtet sind und nicht explizit auf viele echte Fans, die die Serie dann weiterverbreiten?
Wir leben ja in einer Medienlandschaft, wo tendenziell jeder Geschmack ein Nischengeschmack ist. Ne? Der Markt ist extrem fragmentiert. Von daher ist vielleicht eigentlich der Fan nicht mehr der Ausnahmerezipient, sondern die Regel geworden. Und wenn man nochmal an die ökonomischen Rahmenbedingungen denkt, gerade beim Pay-TV oder bei den Streaming-Diensten, wo es darum geht, eine Klientel an sich zu binden, ne, dann denke ich, könnte so eine intensivierte Rezeption, wie wir die im Fandom sehen, durchaus auch eine Matrix sein, die zukunftsträchtig ist.
Welche neuen Bewertungssysteme entstehen für die Serienmacher durch das Internet, um herauszufinden, was läuft und was nicht läuft? Gerüchteweise zum Beispiel kauft Netflix Lizenzen für Serien dann, wenn die besonders häufig, zum Teil auch illegal, heruntergeladen werden.
Ja, das ist richtig, ne? Gerade bei Netflix haben wir auch den interessanten Fall, da die ja nicht nur ihre eigenen Serien produzieren, sondern vor allem auch Filme und andere Titel verleihen bzw. online zugänglich machen, einen Zugriff auf riesige Datenmengen haben. Und im Beispiel der jetzt sehr, sehr erfolgreich und auch bekannt gewordenen Serie House of Cards war es tatsächlich so, dass die Daten ausgewertet haben, algorithmisch ausgewertet haben, Zugriffe auf ihre eigenen Plattformen und dort kam raus, na, was ist besonders erfolgreich, was wird besonders gerne abgerufen. Das waren Filme des Regisseurs David Fincher, der dann auch House of Cards produziert hat und die ersten beiden Folgen inszenierte. Es waren Filme mit dem Schauspieler Kevin Spacey in der Hauptrolle, der freilich nun auch die Hauptrolle in House of Cards spielt. Und es wurde auch eruiert, dass Zuschauer gerne Serien mit einem politischen Hintergrund sehen. Und all das wurde letztendlich dann ja auch bedient mit der Produktion von House of Cards.
Da haben die Fans also sagen, könnte man sagen, indirekt Einfluss genommen, einfach durch das, was sie geguckt haben. Jetzt gibt es ja, auch wenn die Fans, wie Sie sagen, möglicherweise kein Massenphänomen sind, doch sehr laute Stimmen im Internet. Der Drehbuchautor von Breaking Bad, Vince Gilligan, hat gesagt, er würde die Äußerung der Fans komplett ignorieren. Ist das immer so? Wird das immer so bleiben können? Oder glauben Sie, dass tatsächlich es eine Wechselwirkung geben kann zwischen dem, was die Fans im Netz sagen und wie ein Drehbuch weiterentwickelt wird?
Das ist ist natürlich eine interessante Frage. Man muss da vorsichtig sein mit Prognosen. Andererseits, wenn man auf die Geschichte der Serie und auf das Fernsehen zurückblickt, gab es immer schon solche Wechselprozesse. Ne? Speziell auch, wenn es um fantastische Titel ging. Ich denke jetzt an Star Trek, Raumschiff Enterprise oder heute ist das ein Titel wie Supernatural, wo es eine sehr, sehr enge Austauschbeziehung zwischen Produzenten und Konsumenten geht. Aber letztendlich sitzen bisher noch die Produzenten am längeren Hebel. Dass die Inhalte und auch die Drehbücher der Serien doch noch von den Produzenten bestimmt werden, auch wenn sie sich sicherlich Input, auch Anregungen kreativer Natur von ihren Fans holen.
Kommen wir mal noch zu einer ganz komplizierten und schwierigen und delikaten Frage. Breaking Bad ist nun vorbei. Was kommt als nächstes?
Mittlerweile läuft ja in den USA, über Netflix, in Deutschland noch nicht abzurufen, House of Cards. Vielleicht ist das ein Titel mit einem entsprechenden Potenzial. Ich finde sie sehr interessant. Die erste Staffel ist ja verfügbar, die zweite Staffel schon in Produktion. Ich denke, das könnte durchaus ein Titel sein, von dem wir noch viel hören.
Herzlichen Dank, Ivo Ritzer vom Institut für Film, Theater und empirische Kulturwissenschaft an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz.
Und ein Thema, das ein bisschen untergegangen ist, wenn man über die ganzen Fans im Netz spricht, ist ja die Spoilerangst. Ja, also, dass Leute davor Angst haben, dass ihnen eine dramatische Entwicklung in einer Serie vorher verraten wird, bevor sie selber dazu gekommen sind. Zum Beispiel hat Matthias Guth ja jetzt gerade getwittert, dass er befürchtet, dass wir das Ende von Breaking Bad jetzt verraten werden. Tun wir natürlich nicht. Und ich hoffe, das bleibt auch so, denn ich muss die ganze Serie noch gucken.
Ich möchte Matthias Guth ja aber die Hoffnung nehmen, denn mir ist es heute Morgen passiert. Und meine These ist, umso mehr Angst man davor hat, umso eher passiert es. Weil seit einer Woche oder zwei Wochen versuche ich zu vermeiden, das Ende zu erfahren. Und durch einen dummen Zufall habe ich heute eine Meldung gelesen über eine Zeitung in den USA, die das Ende sozusagen abgedruckt hat. Und nur durch diese Meldung habe ich eben leider es erfahren.
Oh Gott, das ist ja. Alle Angst zu nehmen, hören wir jetzt ein bisschen Netzmusik, die auch ganz entspannt ist, fast schon betulich, könnte man sagen. Kommt aus Frankreich, klingt ein wenig wie die fabelhafte Welt der Amelie, stammt aber von dem in Berlin lebenden Oskar Schuster, der hier auch schon öfter in Erscheinung getreten ist. Jetzt hat er sein neues Album Dear Utopia veröffentlicht und von dem hören wir jetzt den Track Les Soirs. Thank you.
Breitband, Medien und Meinungen.
Und dazu ist Tim Wiese zu uns ins Studio gekommen. Hallo,
hallo
Tim.
Vera.
Nichts geht mehr in den USA. Wegen der Haushaltssperre müssen Staatsbedienstete zu Hause bleiben. Wirkt sich das auch aufs Internet aus? Und wenn ja, wie?
Eigentlich dachten wir ja immer, das Internet, das hat ja gar keine Öffnungszeiten. Jetzt sind aber doch die Rollläden runtergelassen. Zumindest auf einigen Seiten von amerikanischen Behörden und staatlichen Organisationen. Egal ob Weißes Haus, Justizministerium oder Statistisches Bundesamt. Auf den Websites geht mit Hinweis auf die Haushaltssperre nichts mehr. Auch die NASA ist im Internet nicht mehr besuchbar. Das sorgt im Netz für vielleicht nicht ganz ernst gemeinte Ängste, denn die Weltraumexperten bedienen auch nicht mehr ihren Twitter-Account, über den sie vor Asteroiden warnen. Deshalb fragen sich jetzt besorgte Follower, was passiert denn bitteschön, wenn jetzt ein Armageddon droht und niemand sagt Bruce Willis Bescheid? Auch für die Wikipedia hat der Shutdown Konsequenzen, denn viele Artikel verlinken auf die Seiten der Library of Congress und dieses Internetportal der weltgrößten Bibliothek ist ebenfalls geschossen. Komplett düster ist die Lage aber noch nicht. Die Macher des Blogs Ars Technica berichten, dass die meisten staatlichen Webseiten in den USA noch laufen. Und unsere Freunde von der NSA nutzen die kleine Zwangspause für ein Update ihres Webangebots, wie auch auf der NSA-Seite zu lesen ist.
Gutes Stichwort, NSA. Nach den Schriftstellern machen jetzt auch Rechtsanwälte mobil. Rechtsanwälte gegen Totalüberwachung heißt ihre Initiative. Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist eine Initiative von 12 Hamburger Rechtsanwälten. Sie haben die Hamburger Erklärung verfasst und zum Unterzeichnen ins Internet gestellt. In dieser fordern sie die Bundesregierung auf, aktiv gegen die Überwachungsmaßnahmen ausländischer Geheimdienste vorzugehen. Die Rechtsanwälte schlagen vor, die Verhandlungen über das Freihandelsabkommen mit den USA auszusetzen, um Druck zu machen. Außerdem müssten sämtliche Standorte der NSA in Deutschland geschlossen und Geheimdienste stärker kontrolliert werden. Ein Grund für die Initiative sei, dass die Überwachung die Ausübung ihres Berufes beeinträchtige, wie Mitinitiatorin und Rechtsanwältin Sabine Marx erklärt.
Wir sind Berufsgeheimnisträger, so heißt das so schön, sowie auch Ärzte. Wir haben eine Verpflichtung, diese Garantie, die wir geben müssen, können wir nicht mehr geben. Wir können nicht wissen, welcher Telefonanruf, welche E-Mail uns erreicht und auch missbraucht wird. Zudem haben wir alle geschworen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu schützen. Und dazu gehören natürlich unsere Grundrechte.
Knapp eine Woche ist die Hamburger Erklärung jetzt im Netz. Bisher haben rund 3000 Menschen unterzeichnet, darunter etwa 500 Rechtsanwälte. Die Sammlung soll erst einmal auf unbestimmte Zeit weitergehen. Weitere Aktionen werden wohl folgen. Das komplette Interview mit Sabine Marx und einen Link zu der Erklärung gibt es auf breitband.deradio.de.
Und zum Abschluss der Medien und Meinungen geht es um einen Tweet, der in den letzten Tagen für Aufsehen gesorgt hat und der kam aus Teheran.
Vom neuen iranischen Präsidenten Hassan Rouhani. Der twittert eifrig über seinen englischsprachigen Account. Dabei ist die Seite in seinem Land eigentlich gesperrt. Deshalb hat Twitter-Gründer Jack Dorsey beim iranischen Präsidenten mal nachgefragt, ob das iranische Volk eigentlich seine Tweets lesen könne. Die Antwort kam prompt, natürlich auch per Twitter.
Guten Abend, @Jack. Wie ich schon @C. Amanpour gesagt habe, richten sich meine Bemühungen dahin, sicherzustellen, dass mein Volk bequemen Zugang zu allen Informationen weltweit bekommt. So wie es sein Recht ist.
Christine Amanpour, das ist die Journalistin, die den iranischen Präsidenten vor kurzem für CNN interviewt hat. In dem Gespräch hatte Rouhani bereits angekündigt, dass er seinem Volk den Zugang zu sozialen Netzwerken ermöglichen will. Ob diesen Worten auch Taten folgen, werden wir sehen. Die Unterstützung von Jack Dorsey ist ihm sicher. Lassen Sie mich wissen, wenn wir Ihnen behilflich sein können, hat Dorsey dem Präsidenten getwittert.
Vielen Dank, Tim Wiese, für diese Medien und Meinungen. Alle Links dazu auf breitband.deradio.de.
Wo es auch die Netzmusik-Links zu finden gibt, und da gibt es jetzt Jazz. Und ich bin persönlich dankbar, dass es auf Breitband zu finden gibt. Denn für den folgenden Song müsste man Französisch können, denn das Blog CK Libren Bip ist komplett in Französisch. Wenn man das aber kann, findet man dort schön nach unterschiedlichen Genres sortierte reichhaltige Beute, unter anderem Quintet Neymar mit ihrem Album Feather of the Elephant, aus dem wir jetzt den Track Once Corbeau hören. Thank you.
Breitband. Besprechung.
Seit gut 3 Wochen ist das Spiel des Jahres auf dem Markt, GTA 5, Grand Theft Auto, der 5. Teil einer Serie, die als Autodiebstahlspiel begann und mittlerweile eine ganze Stadt simuliert. Das Hauptthema ist immer dasselbe, es geht darum, Autos zu klauen, Überfälle zu machen, Leute zu kidnappen, kurz eine Verbrecherkarriere hinzulegen. Zeitgleich kann man aber auch mit Aktien spekulieren, Immobilienhandel treiben, Golf spielen, sich also sehr frei in einer offenen Welt bewegen.
Spiel des Jahres ist GTA 5, aber nicht, weil es wirklich das beste Spiel ist, sondern weil es super leicht bricht. 800 Millionen Dollar Umsatz wurden allein am ersten Tag mit dem Spiel gemacht. Dabei wurde knapp das Vierfache der Produktionskosten wieder reingeholt. Kaum ein Spiel bekam so viele Höchstwertungen in Gaming-Magazinen und kaum ein Spiel wird so intensiv für seine Gewaltdarstellungen diskutiert.
Und das wird gerade exemplarisch an einer einzelnen Szene festgemacht, in der der Spieler in der Rolle eines psychopathischen Gewalttäters im Auftrag eines Geheimdienstmitarbeiters einen Mann foltert.
No, no, please. I tell what? You what Listen you want. Listen to me. No, please. Not the clips. Not the clips. Don't do it.
Diese Szene ist deshalb in der Kritik, weil sie Folter sehr explizit darstellt, wie man ja auch schon gehört hat, und weil sie dem Spieler keine Wahl lässt. Will er im Spiel weiterkommen, muss er foltern.
Franz Liebel vom Bayerischen Rundfunk schreibt zum Beispiel, ich habe noch nie zuvor etwas Verstörenderes, Abstoßenderes und Krasseres gespielt. Matthias Haider, Medienwissenschaftler der Uni Bayreuth, möchte dagegen Rockstar, den Machern des Spiels, seinen Respekt aussprechen, denn seiner Meinung nach handelt es sich hierbei um Gesellschafts- und Regierungskritik par excellence. Was stimmt denn nun?
Wahrscheinlich eine Frage, die wir nicht abschließend klären können. Aber wir wollen versuchen, die Diskussion einzuordnen und begrüßen dazu ganz herzlich Christian Huberts, Kulturwissenschaftler mit Schwerpunkt Computerspiele. Hallo und guten
Hallo.
Tag.
Hallo.
Bevor wir jetzt über die Szenen an sich sprechen, solche oder ähnliche Szenen gibt es ja schon zuhauf. Nicht nur in Spielen, auch in Filmen. Auch, dass der Spieler gezwungen wird, einer Szene beizuwohnen, ist eigentlich nichts Neues. Warum entzündet sich trotzdem gerade hier, gerade jetzt, gerade an dieser Szene die Diskussion so heftig?
Ich glaube, das Problematische an der Szene ist, dass hier 2 Tabubrüche zusammenkommen. Einmal die Folterthematik, einfach die sehr verstörenden Bilder und dann gleichzeitig, dass das Medium Computerspiele hier ein bisschen aus der Rolle fällt, indem es dem Spieler nämlich plötzlich keine Handlungsoption mehr lässt, sondern man muss foltern. Und in dieser Kombination, dass man foltern muss und diesen Bildern einfach beiwohnen muss, nicht wegschauen kann, ohne dass es halt einfach nicht weitergeht, ist es sehr problematisch.
Die Szene selbst ist ja ziemlich brutal. Wir hören gleich noch mal kurz rein, denn im Anschluss hält der Folterer einen Monolog.
Did we get any information out of you?
I would have told you everything.
Exactly. Tortures for the torturer or the guy giving the order to the torturer. You torture for the good times. We should all admit that.
Ja, hier wird in weniger als einer Minute die Sinnlosigkeit von Folter erklärt. Am Ende dieser Szene, dass Folter eben nur zur Befriedigung des Machtgefühls des Folterers dient. Kann dieser Monolog als Einordnung einer provokanten Szene reichen oder ist das nur ein Feigenblatt für brutale Gewalt, wie manche Kritiker schreiben?
Das wird der GTA-Serie eigentlich immer vorgeworfen, dass es einfach so ein Satirebild von Amerika entwirft und in dem ist dann alles möglich. Das funktioniert eigentlich auch ziemlich gut. Mein Eindruck ist, dass sich das in GTA 5 einfach langsam ein bisschen abnutzt und da ist auch dann dieser Monolog, der kontextualisiert das ein wenig. Okay, Folter bringt nichts, ich musste trotzdem foltern. Aber ja, im Endeffekt ist es sowas wie ein Feigenblatt. Aber möglicherweise ist es auch einfach nicht die Aufgabe von GTA 5, da jetzt eine große Kritik zu liefern. Dass Spieler nicht mal weiterspielen wollen, zeigt ja, dass sie irgendwo ihr Ziel erreicht haben mit dieser Kritik an Folter.
Also kann man das wirklich so sagen, dass GTA eigentlich gar kein gutes Spiel ist, gar keine gute Satire ist, sondern wirklich nur diesen ganz dünnen Zuckerguss drüber macht und eigentlich, ja, genauso gewalttätig ist wie ein reines Horrorspiel oder ein reines Shooterspiel?
Also ich mag die Satire von GTA eigentlich ziemlich gern. Die ist einfach unheimlich detailliert. Das fängt ja an bei einzelnen Fernsehsendungen, die da karikiert werden, verschiedene Medien. Einfach die ganze amerikanische westliche Kultur wird sehr, sehr feinsinnig, sehr detailliert und dann leicht übertrieben dargestellt. Das funktioniert gut. Problematisch ist es dann halt immer, wenn Themen weiter ironisiert werden, die eigentlich eh schon gefährlich sind. Und das Spiel sich dann statt mit Opfern von Marginalisierung, von Gewalt zu identifizieren, halt einfach noch einen draufsetzt, nochmal das überspitzt. Diese Steigerungslogik geht da einfach nicht so gut auf. Und zu Recht kritisieren dann viele Leute, GTA müsste jetzt auch mal anfangen, irgendwie mit den Opfern sich zu solidarisieren. Vielleicht.
Ja. Nee, aber man könnte ja GTA auch zugutehalten, dass es sich überhaupt um einen Kommentar bemüht, im Gegensatz zu anderen Shootern wie Call of Duty oder Battlefield, die sich daran gefallen, Krieg möglichst realistisch darzustellen. Ist das für Sie ein Unterschied?
Das macht auf jeden Fall einen großen Unterschied. Gerade die Call of Duty-Serie ist ja, badet sehr in diesem reinen Patriotismus. Da ist es keine Frage, dass Folter nützlich ist. Folter erzeugt Informationen und die führen dann letzten Endes dazu, dass man die bösen Leute kriegt. GTA 5, diese ganze Einbettung dieser Folterszene zeigt dann auch sehr schön, dass die Informationen, in Anführungszeichen, die man da bekommt, eigentlich nur dazu führen, dass man irgendjemanden dann noch abschießt, der halt irgendwie diesem Rasterprofil entsprechen, was der Gefolterte da unter Schmerzen so Stück für Stück preisgibt.
Jetzt klang es am Anfang schon an, da hast du gesagt, dass das möglicherweise gar nicht die Aufgabe ist von GTA 5, da sehr viel Kontext, sehr viel Kritik zu liefern. Laut Autor und Kritiker Ian Bogus, der hat sowas Ähnliches gesagt, sind Spiele, die die Grenzen des Mediums künstlerisch, emotional und politisch auch wirtschaftlich erfolgreich ausloten wollen, immer noch relativ einfach gestrickt, weil sie eben Unterhaltung sind. Und ist es da so, dass Spiele wie GTA dann so krass kritisiert werden, dass man eigentlich sagen müsste, das ist gar kein Vorwurf an das Spiel, sondern an das ganze Medium-Computer, Spiel, das immer noch nicht wirklich erwachsen geworden ist, sondern in den Zwängen einer ja, popcornisierten Unterhaltungsindustrie gefangen ist. Ist da was dran?
Auf jeden Fall. Also wenn man sich beispielsweise die Filmgeschichte anschaut, fing das auch mal als als Freizeitparkattraktion eigentlich an. Und es hat lange gebraucht, bis sich das entwickelt hat zu dem, was es heute ist. Das Computerspiel ist auch noch an einem Punkt, wo es in erster Linie unterhält. Aber GTA 5 zeigt dann schon, wie sich auch aus dem Mainstream und auch aus so einem Unterhaltungsspiel was entwickelt, dass sich Diskussionen, gesellschaftliche Diskussionen auch entwickeln. Und die können letzten Endes nur dazu führen, dass das Medium Computerspiel auch wächst und dass die Wahrnehmung sich verändert. Von daher, so viel man an dieser Szene auch kritisieren kann, es ist Rockstar auf jeden Fall zugute zu halten, dass sie da eine Grenze bewusst verletzen und jetzt bräuchte es halt eine anständige Diskussion, wo man fragt, wie könnte man sowas besser machen? Wie könnte man ein Spiel machen, was Folter zeigt und die Leute sagen nicht, oh mein Gott, das möchte ich nicht mehr weiterspielen, das ist schlimm und man sollte das lassen, sondern sagen, ah wow, ich habe wirklich gerade was gelernt und eine Erkenntnis gehabt über Folter und das ist schlimm. Und
wie schätzt du denn die Debatte bis jetzt ein, als eine, die wirklich das Zeug dazu hat, zu einer größeren gesellschaftlichen Debatte zu führen?
Das teilt sich so ein bisschen in die Debatte, die von so einer nicht spielenden Öffentlichkeit geführt wird. Da habe ich den Eindruck, dass das arbeitet sich sehr an den Bildern ab, an der reinen Oberfläche. Da sieht man, das ist Folter und das sind Bilder, die finden in einem Spiel statt. Das geht nicht. Der Spielbegriff ist immer noch sehr verknüpft mit einer Idee von Unterhaltung und Spaß. Und Spieler diskutieren dann da anders. Die scheinen ja gerade keinen Spaß mehr an dieser Szene zu haben. Und genau deswegen gibt es da Diskussionsbedarf, weil die sagen, halt, hier muss ich etwas tun. Das will ich gar nicht tun. Und das Spiel zwingt mich trotzdem.
Man könnte also sagen, das Medium-Computerspiel befindet sich gerade in den Pubertätsschmerzen, auf die wir ein kleines Schlaglicht geworfen haben. Vielen Dank, Christian Huberts, für die Einschätzung zu GTA 5. Wenn Sie selber noch eine Meinung dazu gebildet haben, würde uns die auch interessieren. Gerne abgeben im Kommentarbereich auf breitband.deradio.de.
Restaurant heißt dieser Song des Londoners Bit Basic. Das ganze Album heißt Pixel Mixel und ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert, zumindest wenn ich auch meinen Kollegen Markus Richter hier sehe, der total abfeiert, Markus.
Ich finde es großartig. Ich habe schon, wir haben gerade diskutiert, ist jetzt das Radio kaputt oder ist die Musik wirklich so? Ich finde es eindeutig als Musik erkennbar und mag es wirklich sehr.
Und das Stück ist schon 2010 beim Kölner Netlabel Rec 72 erschienen, aber wir denken mal, auch in diesem Herbst wird es uns gute Dienste leisten.
Apropos Herbst, apropos Depression, zu viel Snowden, zu viel NSA, zu viel Wahlkampf, zu viel alles und eigentlich ändert sich ja doch nichts. Läuft die Netzpolitik sich jetzt gerade tot? Interessiert es niemand? Man meint, schon die Bundestagswahl hat gezeigt, dass eigentlich bei netzpolitischen Themen alle nur noch abwinken.
Mir ist es egal.
Breitband?
Fuchsschnuss, egal.
Mir doch egal.
Egal, mir doch egal, hat man schon immer gehört, wenn es um Netzpolitik geht, aber es scheint sich in letzter Zeit zu häufen, dass man das hört. Wie erlebst du eigentlich gerade Netzpolitik, Vera? Ja,
für mich ist das Phänomen diese große Ratlosigkeit, die ich bei den Netzpolitikmachern selbst sehe. Denn man kann ja nicht ein ganzes Volk für dumm verkaufen. Man kann ja nicht sagen, die sind alle zu blöd zu verstehen, wie wichtig das ist. Und da, glaube ich, ist so ein bisschen so ein Trümmerhaufen im Moment, wo man überlegt, wie kann man daraus jetzt was Neues aufbauen.
Ist es bei dir selber noch so persönliches, also ist es professionelles Interesse, weil du musst ja auch darüber berichten, oder ist es noch, dass man privat auch so hinterher ist, wie man das vielleicht immer ist.
Doch schon. Also dieses Unsicherheitsgefühl durch NSA und andere Dinge ist bei mir nicht verschwunden.
Eine seltsame Diskrepanz, die sich auch manchmal aufzeichnet, dass manche Leute sagen, ja, das ist schon alles krass, aber man kann doch nichts ändern. So viel also zu unserem Zustand. Matthias Finger hat sich mal umgehört, wie das andere Menschen sehen und was sie zu dem Fall des Ilja Trojanow sagen, einem kritischen Schriftsteller, dem die Einreise in die USA verboten wurde.
Das ist mir mittlerweile sowas von Pups, Schnurz, egal.
Datensicherheit? Okay, was für Datensicherheit?
Das ist paranoid.
Mir ist es egal. Ja, weil es mich nicht tangiert und ich habe nichts zu verbergen.
Das ist überhaupt kein Argument. Also mit dieser Argumentation könnte man auch willkürliche Hausdurchsuchungen durchführen. Das Argument zieht für mich überhaupt nicht.
Ich mache mir jetzt keinen großen Kopf darum.
Eine Auswirkung hat es schon. Da war doch was mit dem Trojanow gewesen neulich.
Der hat sich kritisch geäußert über den NSA-Skandal.
Ich halte das alles für ein bisschen aufgebauscht.
Die USA haben dem deutschen Schriftsteller Ilja Trojanow die Einreise verweigert.
Fürchterlich, das ist willkürlich. Ne? Also ich meine, Sie wissen bereits, dass er einreist. Er ist unbequem.
Ich bin nicht so die richtige Ansprechpartnerin dafür. Mein Mann wäre jetzt super dafür, der könnte dir eine halbe Stunde weit erzählen.
Ich bin gestern Vormittag in der brasilianischen Stadt Salvador de Bahia zum Flughafen gefahren. Und kaum hatte ich meinen Pass überreicht, kam irgendwie eine Warnmeldung auf dem Bildschirm der Mitarbeiterin.
Das hat offensichtlich die Geheimdienste nervös gemacht und da haben sie ihm die Einreise verweigert.
Also ich glaube nicht, dass das unbedingt ein sehr ganz konkreter Verdacht sein muss.
Jetzt sage ich Ihnen mal was. Diese Mischung aus Anti-Amerikanismus und Naivität geht mir gewaltig auf den Senkel.
Irgendwie Amerika, die große Macht, irgendwie spioniert jetzt alle Leute aus und auf Facebook ist keiner mehr sicher und die ganzen Daten. Also ich mache mir da nicht so viel Panik.
Die hat dann meinen Pass eingezogen und hat mir erklärt, aufgrund von Cross-Border Security sei sie verpflichtet, sofort die amerikanischen Behörden zu verständigen.
Ja, ich weiß nicht. Ich arbeite nicht mit sensiblen Daten.
Da tendiere ich ein bisschen dazu, dass es mir egal ist, weil ich nichts zu verbergen habe.
Wenn Menschen sagen, ich habe nichts zu verbergen, dann sollen die uns doch ihre Bankauszüge offenlegen oder ihre Kreditkartenabrechnung. Menschen haben doch, wissen doch, sie alle haben was zu verbergen.
Nicht unbedingt, weil sie kriminell sind, aber einfach, weil sie zur eigenen Privatsphäre gehören.
Genau darum geht es ja, dass wir überhaupt keinen Einblick haben in die Arbeitsweise und in die Entscheidungsfindung dieser Behörden.
Er engagiert sich seit Jahren gegen die Überwachungspraxis der USA und fordert von der deutschen Regierung in einer Petition Aufklärung in der NSA-Affäre.
Wer interessiert sich jetzt schon für meine Sachen bei Facebook und was soll da schon großartig passieren?
Guten Morgen, NSA. Guten Morgen, NSA. Yeah.
Am vergangenen Sonntag wurde Miranda auf dem Flug von Berlin nach Rio de Janeiro fast 9 Stunden lang verhört.
Stell dir vor, du öffnest deinen Briefkasten. Du nimmst die Post heraus und siehst, alle deine Sendungen sind schon geöffnet worden.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass jeder guckt, was jetzt Frau Müller aus Berlin genau wieder Kontobewegung bei H&M hatte. So.
NSA, ja gut, ich verstehe das auch alles irgendwie gar nicht und ich mache mir eigentlich gar keine Sorgen. Was soll da schon großartig passieren?
Ich gehe schon seit Jahren davon aus, dass diese ganzen Mobiltelefone und Internetgeschichten sowieso ständig überwacht wurden. Und deswegen ist das für mich keine Überraschung.
Und falls noch jemand glaubt, das sei alles übertrieben, dass es nicht so weit hergeholt ist, habe ich selber erleben dürfen in der vergangenen Woche. Ich habe auch über das Einreiseverbot für Ilja Trojanow getwittert und habe eine Antwort von einem anderen User erhalten. Er würde das auch gerne twittern, hat er gesagt, aber wenn er nicht mehr in die USA einreisen dürfe, sei er seinen Job los und hat halt Befürchtung, dass es aufgrund so eines Tweets passieren könnte.
Und diesen Beitrag zum Zustand der öffentlichen Wahrnehmung der Netzpolitik hat Matthias Finger für uns zusammengebaut. Vorschlag übrigens noch, falls Sie zu den Menschen gehören, die auch meinen, sie hätten nichts zu verbergen, schicken Sie uns gern Ihre Login-Daten zu Mailfach und Facebook-Account. Wir schauen uns da ganz gern mal um, ne Markus?
Ja, gerne einfach in die Kommentare auf breitband.deradio.de eintragen. Dort gibt es auch alle Informationen zur Sendung. Hier im Anschluss gibt es jetzt die Deutschland-Rundfahrt. Mit Bappe-Sänger Wolfgang Niedecken geht es da durch Köln.
Und der letzte Song der heutigen Netzmusik soll uns endgültig mit Shoegaze Sound in die kalte Jahreszeit entlassen. Für die, die es nicht wissen, Shoegaze ist Musik von introvertierten Musikern, die sich nicht trauen, in die Menge zu schauen und deshalb lieber auf ihre Schuhe gucken. Die Burglary Years aus Boston sind solche Shoegazer und ihr Song heißt Lifesaver.
Wir sind Markus Richter
und Vera Linz
und wünschen Ihnen ein schönes Wochenende.
Tschüss.
Tschüss.